SWR 2 Kultur aktuell.
Bad Boys oder Good Boys? Josef Beuys, der Mann mit Filzhut und Fellmantel, spaltet wie nur wenige andere Künstler oder Künstlerinnen. Die einen sehen in ihm den rechten, den völkischen Esoteriker, sprechen sogar vom Stammvater der Querdenker, wie der Spiegel diese Woche, oder vom ewigen Hitlerjungen, wie der Schweizer Kunsthistoriker Beat Wiss. Die anderen berufen sich auf Beuys Verdienste für die Welt der Kunst, von der Fettecke über die Pflasterbadewanne bis hin zum Konzept der sozialen Plastik und noch viel, viel mehr. Wie sind diese Vorwürfe, Beuys sei völkisch und rechtsnational gewesen, zu bewerten? Und muss man sich überhaupt unbedingt auf eine Deutung dieses facettenreichen Künstlers festlegen? Darüber möchte ich jetzt mit dem Kunsthistoriker Hans-Dieter Huber sprechen. Er hat sich in den 1960er und 70er Jahren intensiv mit der Kunst von Josef Beuys auseinandergesetzt und als Hochschullehrer auch diverse Seminare rund um das Werk des Aktionskünstlers veranstaltet. Und er kannte den 1986 verstorbenen Beuys, der am 12. Mai dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre, persönlich. Herr Professor Huber, Sie plädieren dafür, Beuys als historische Figur zu sehen. Vielleicht können Sie mal zunächst sagen, wie das gemeint ist.
Ja, also es ist so gemeint, Beuys hat über 500 Interviews und Reden gegeben und das gesamte künstlerische Werk ist von diesem, sagen wir mal, rechtskonservativen ideologischen Überbau vollkommen verschüttet. Man muss also erst eine Art Archäologie betreiben und Beuys wieder freilegen.
Ja, eine Art Archäologie betreiben, haben Sie jetzt gesagt. Also es gibt ja diese Beuys-Biografie von Hans-Peter Riegel, erschienen 2013 das erste Mal. Und in dieser Biografie wirft Riegel Beuys vor, sich nie von seiner Jugend oder der NS-Zeit distanziert zu haben. War davon etwas zu spüren bei Ihren Begegnungen mit ihm? Ich habe ja gesagt, Sie kannten ihn persönlich.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, dass ich nach der Lektüre der sehr umfangreichen Bücher von Hans-Peter Riegel, das sind ja 4 Bände, auch mein Beuys-Bild revidieren musste. Wir dachten damals, dass es einer ist, der versucht, die Gesellschaft weiterzuentwickeln aus diesem konservativen 50er-Jahre-Modell hinaus in eine Erweiterung der politischen Aktion, also durch Volksabstimmungen, durch freie Schulen, freie Universitäten, freie Bildung. Aber aus heutiger Sicht müssen wir sehen, dass das doch versteckt war in einem sehr rechtskonservativen Weltbild, das sehr geschickt von rechtsnationalen Kreisen propagiert wurde, auch in die Ökobewegung hinein.
Hanno Rauterberg schreibt diese Woche in der Zeit, Beuys habe seine Zeit als Wehrmachtssoldat und Mitglied der Luftwaffe zwar nicht verschwiegen, also er selber, Beuys, habe sie nicht verschwiegen, aber er habe seine Gewaltgeschichte auf eigentümliche Weise verklärt und daraus eine Legende der Heilung geformt. Trifft das das?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also genau diese Geschichte, das war der erste Ausgangspunkt für kritische Fragen. Das fiel schon 1979 auf, als er die Guggenheim-Ausstellung hatte. Da war nämlich im Katalog von Carolyn Tisdell Fotografien veröffentlicht von seinem angeblichen Flugzeugabsturz, die aber deutsche Wehrmachtssoldaten vor dem Wrack zeigten und man dann die Frage stellte, ja, wie kommt es, dass einer angeblich hinter den feindlichen Linien abstürzt und dann stehen dann plötzlich deutsche Wehrmachtssoldaten unbewaffnet in Mänteln davor und auch ein Kameramann ist bei dem Absturz dabei. Und da fing das Ganze eben an, dass man das mal aufdröselte und man fand dann eben heraus, dass es viele verschiedene Versionen dieser Geschichte gibt und dann hat sich eben Hans-Peter Riegel in die entsprechenden Archive begeben und im militärgeschichtlichen Archiv in Freiburg unter anderem und das nochmal genau abgeglichen mit den Dokumenten und er hat eben Erstaunliches herausgefunden, dass es eben eine Märchenerzählung ist, also eine Legendenbildung. Mhm. Und das wusste man aber schon relativ früh.
Ja, Beuys selber hatte ja erzählt, er sei irgendwie von Tataren versorgt worden und ja, mit Fett eingerieben und so. Also das ist das eine. Also Sie sagten, da fing es an. Und dann ist es ja wohl auch Tatsache gewesen, dass Beuys sich immer wieder mit ehemaligen SA- und SS-Leuten umgeben hat. Genau. Darunter zum Beispiel sein Schwiegervater Hermann Wurmbach.
Richtig, ja.
Der nicht nur Zoologe war, sondern auch Vertreter der NS-Rassenlehre.
Ja.
Wie werten Sie dieses, wie bewerten Sie dieses Verhalten?
Das ist sehr schwer zu bewerten, denn Hermann Wurmbach ist nicht der einzige ehemalige Nazi oder SA-Mitglied oder SS-Mitglied. Da gehört auch noch Karl Fastabend dazu, August Hausleiter und dann vor allem auch Werner Georg Haberbeck und auch Wilhelm Schmund. Also wir haben mindestens 5 Leute, mit denen Beuys seit seines Lebens intensiv zusammengearbeitet hat. Fastabend ist auch der wichtigste politische Mitarbeiter von Beuys gewesen. Er war Mitglied der SA und ist dann in die SS aufgenommen worden und war auch für viele Jahre Verfasser und Mitunterzeichner von fast allen politischen Papieren der Organisation für direkte Volksabstimmung und ist eine zentrale Figur in der Entourage oder Jüngerschaft von Beuys. Und wenn man das heute weiß und man liest jetzt zum Beispiel nochmal diesen wichtigen Punkt Aufruf zur Alternative, diese Gründungsdokumente oder Eintritt in ein Lebewesen und man weiß, dass da ein ehemaliger Nazi mitgeschrieben hat, dann rückt die Lektüre plötzlich in eine sehr rechtskonservative, vor allem antidemokratisches Weltbild. Also im Prinzip stellt man fest, dass diese ganzen Leute versucht haben, die parlamentarische repräsentative Demokratie auszuhebeln.
Aber was macht das dann, davon sind wir ja ausgegangen, was macht das dann mit dem Beuys-Bild? Und was heißt es in diesem Zusammenhang, Beuys als historische Figur zu sehen?
Ja, also zunächst finde ich, würde ich allen raten, diese Erkenntnisse, die durch Hans-Peter Riegel veröffentlicht wurden, sehr sorgfältig zu studieren und auch nachzuprüfen und vor allem mal objektiv als Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt immer noch eine ganz große Leugnungsbewegung, die eigentlich so weitermachen wollen wie bisher, also den Beuys verklären und verherrlichen. Und dann hat das Wissen natürlich Auswirkungen auch auf die Interpretation, den Kontext und die historische Bedeutung seines Werkes. Und dieses Werk muss man muss es leider so sagen, jetzt nach diesen Erkenntnissen als die Visualisierung eines rechtskonservativen, antidemokratischen und anthroposophisch verquasten Gesellschaftsutopie verstehen. Genau dies würde einen neuen Blick auf einige seiner Werke ermöglichen.
Und neuer Blick heißt dann ganz konkret vielleicht, wenn Sie das mal anhand von ein oder zwei Beispielen sagen können?
Ja, also es gibt zum Beispiel eine Arbeit, die heißt Filz TV von 1970. Das ist ein Video, da sitzt Josef Beuys mit Boxhandschuhen vor einem zeittypischen Fernsehgerät. Die Scheibe ist mit einem Filz verklebt. Man hört aber den Sender, also es werden Nachrichten gesprochen, also die Presse ist am Berichten und dann boxt Beuys mit den Boxhandschuhen, schlägt er sich selbst und dann schneidet er eine Blutwurst an, die er dann auf das Ding hält und dann an die Wand und dann schiebt er den an die Wand. Also man kann das, wenn man will, als eine Kritik an der Presse interpretieren. Und dann sind wir immer sehr schnell wieder da, wo wir heute auch sind, nämlich bei dem Begriff der Fake News und der Lügenpresse, also der Kritik an den Massenmedien.
Nachdem allen, was wir gerade gehört haben, was Sie gerade gesagt haben, nochmal explizit gefragt, was bedeutet das für die Bewertung des Künstlers? Welche Bedeutung hat Josef Beuys für die Nachwelt?
Die wird sich ändern durch diese Erkenntnisse. Also man kann nicht mehr so weitermachen wie vor dieser Zeit, als wir das alle nicht wussten. Wir müssen uns diesen Tatsachen stellen und wir müssen sie einarbeiten in die Beschreibung, die Interpretation, die Kontextualisierung und das Verständnis dieses Werkes.
Das Werk von Josef Beuys muss tatsächlich neu interpretiert werden und der Künstler selber auch, sagt der Kunsthistoriker Hans-Dieter Huber. Wenn Sie sich ausführlicher mit Beuys und dessen Vermächtnis beschäftigen möchten, empfehle ich Ihnen noch das SWR2 Forum heute ab 17.05 Uhr zum Thema Künstler, Schamane, Revolutionär. Wer war Josef Beuys? Herr Professor Huber, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön.
SWR2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.